Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Wenn ich jetzt Trümmerfrauen sage, dann haben Sie ganz bestimmt sofort ein Bild vor Augen. Ganz genau. Und in der Tat, vor allem im schwer zerstörten Berlin im Sommer 1945, packen die Frauen an, um ihre Stadt vom Kriegsschutt zu befreien. Aber ganz so, wie viele Fotos uns vermitteln wollen, war die Geschichte der Trümmerfrauen dann doch nicht. Anja Nehls über einen Mythos.
In den Händen hält die Frau einen Hammer. Sie sitzt in einem einfachen Kleid auf einem Ziegelsteinhaufen und blickt müde und ein wenig nachdenklich zum Himmel. Die Skulptur aus Muschelkalkstein ist in der Berliner Hasenheide zu finden, an einem Hügel, der aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs künstlich geschaffen wurde. Ein passender Ort für ein Trümmerfrauendenkmal, auch wenn die vielen Besucher des Parks meistens ziemlich achtlos vorbeijoggen oder spazieren.
Nee, noch nicht bewusst gesehen, nee. Ich glaube, für die Frauen im Krieg, oder? Oder für die Frauen nach dem Krieg, die Trümmerfrauen.
Ich habe es schon gesehen, aber nicht bewusst wahrgenommen.
Heute blühen vor dem Denkmal ein paar Blumen. Jemand hat eine kleine Kerze abgestellt. Angelika Schneider von Meidel, die ganz in der Nähe wohnt, findet das hübsch. Schade seien nur die Graffiti-Schmierereien auf der Skulptur.
Aber das sind Kinder halt, die das bemalt haben. Und ich sage mir, das geht ab. Ich bin froh, hier ist offensichtlich geehrt worden. Hier sind die Kerzen, hier sind Blumen. Ich bin längere Zeit jetzt nicht hier gewesen, weil mir die Hasenheide zum Joggen immer so voll ist. Aber bin ganz gerührt, dass sie das schön gemacht haben.
Vor 75 Jahren, kurz nach Kriegsende am 8. Mai, wurden in Berlin Arbeitslose zur Trümmerräumung verpflichtet. Berlin war zerstört. In manchen Straßen war kein Stein mehr auf dem anderen, erinnert sich Helga Sentfelden, die damals 17 Jahre alt war.
Der Verkehr war völlig zum Erliegen gekommen. Die Straßen waren zerstört. Die hatten Bombentrichter und damals fuhren ja noch Straßenbahnen hier, die standen aufrecht, die Schienen und war alles kaputt.
Schätzungen zufolge gab es in Deutschland nach Kriegsende mehr als 400 Millionen Kubikmeter Schutt. Von 16 Millionen Wohnungen waren 25% total zerstört und etwa gleich viele stark beschädigt. Die Hälfte aller Schulgebäude war nicht mehr nutzbar und rund 40% der Verkehrsanlagen unbrauchbar. Am 18. Mai 1950 berichtet das Fernsehmagazin Welt im Film in einem Rückblick.
Frühjahr 1945. Der Krieg war zu Ende. Ganz Deutschland war ein Trümmerfeld. Das Erbe der Hitlerzeit hieß totale Zerstörung. Auf den Trümmern ihrer Wohnstätten räumten verlassene Frauen Berge von Schutt.
Denn viele der Männer waren im Krieg gefallen oder waren in Kriegsgefangenschaft. Die Historikerin Leonie Treber hat zum Thema Trümmerfrauen geforscht und herausgefunden, dass in Berlin das Geschlechterungleichgewicht noch dramatischer war als anderswo in Deutschland.
Also da standen etwa 1000 Männer im arbeitsfähigen Alter 1400 Frauen gegenüber. Und so ein krasses Ungleichgewicht gab es in keiner anderen Region oder Besatzungszone in Deutschland.
Deshalb wird auch Helga Sentfelden Trümmerfrau. Zum Kriegsende hat sie keinen Job mehr. Sie hatte bei der AEG gearbeitet und das Gebäude war zerstört worden. Als Arbeitslose soll sie sich also zur Trümmerräumung melden. An den Befehl erinnert sie sich noch genau.
Die haben dann Plakate hier aufgehängt oder Zettel, dass man sich dann und dann in einer Zweigstelle des Bezirksamtes melden soll. Und musste natürlich lange warten, war doll voll. Und ich kam dann in ein Büro, da saß dann hinter einem großen Schreibtisch, der ja noch da war, das Haus war auch nicht zerstört, eine russische Kommandantin und hatte feuerrote Haare und sie konnte hervorragend Deutsch. Ne? Und dann sagte sie am Schluss so, und Sie gehen morgen früh um 7 Uhr in den Tiergarten und melden sich da zum Enttrümmern.
Die Sowjets hatten nach dem Krieg zunächst das Sagen in ganz Berlin und etablierten schnell das System mit den Trümmerfrauen, das dann auch, als Berlin in Sektoren aufgeteilt wurde, einfach beibehalten wurde, sagt Leonie Treber. Im von Amerikanern, Briten und Franzosen besetzten Westdeutschland wurden die Arbeiten wesentlich schneller professionalisiert und im Wesentlichen von Männern und Maschinen erledigt. Anders in Berlin unter den Sowjets.
In der Sowjetunion hat eben auch ein anderes Frauenbild vorgeherrscht, auch einen anderen Umgang mit der Eingliederung von Frauen in Männerberufe. Das war da sozusagen seit den 1930er Jahren schon gängige Praxis. Und so hat man eben davor nicht zurückgeschreckt.
Dass die Frauen die schwere Arbeit freiwillig verrichteten, sei ein Mythos, so Leonie Treber. Erpressung träfe es eher. Man habe sich der Verpflichtung zwar widersetzen können, aber...
Also es gab dann auch so Aussprüche, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen.
Denn nur wer arbeitete, bekam eine Lebensmittelkarte, um in der Nachkriegszeit nicht zu verhungern, bestätigt Helga Sentfelden.
Wir haben dann dafür Stundenlohn bekommen, das weiß ich noch, das hat damals 48 Pfennig betragen. Und die Lebensmittelkarte war dann eine Schwerarbeiterkarte, nicht? Und die hat ja dann für die ganze Familie, mein Vater bekam eine Arbeiterkarte, meine Mutter eine Hausfrauenkarte und die waren ja dann nach Kalorien alle gestaffelt. Wir hatten dann Kalorien, die eben über dem Durchschnitt lagen und dadurch konnten wir uns auch dann einigermaßen über Wasser halten.
Die Arbeit war schwer und gefährlich. Es ging nicht nur um Schutt und Trümmer, sondern auch um die Räumung von Munition. An ihrem ersten Tag stand Helga Sentfelden gemeinsam mit einem Soldaten vor einem Bombentrichter im Tiergarten.
Gewehre und Maschinengewehre, Munition, Handgranaten und Panzerfäuste. Ich hatte dann immer Handgranaten und da hat er gesagt, hier darf kein Stift gezogen werden, dann werden sie scharf und dann explodieren sie. Die scharfen Munition, die hatten wir dann in den See geworfen, ins Wasser. Was man gebrauchen konnte, hat man dann schon mal mitgenommen. Unter anderem hat er uns gesagt, ihr könnt die Hefte von den Handgranaten, die könnt ihr abschrauben, das ist Hartholz, das brennt gut. Braucht euch keine Gedanken zu machen, solange ihr den Stift hier nicht zieht, da passiert nichts.
Nach zwei Tagen ging die Sache doch schief. Zwei Frauen kamen bei einer Explosion ums Leben. Helga Sentfelden hatte Glück. Ihr nächstes Projekt war ein zerbombtes Haus, dessen Trümmer die Straße blockierten.
Und dann haben wir da angefangen, das, was wir wegtragen konnten, rauszuholen. Und es waren also teilweise sehr schwere Sachen, die wir gar nicht schaffen konnten. Und dann hatte ich natürlich die Handschuhe, das half ja sehr viel. Und dann eventuell, naja, meine Schippe, die man dann von Hause mitgebracht hatte. Oder meinetwegen hatte ich dann noch eine alte Müllschippe, die man dazu genommen hat, um die Trümmer in einen Eimer zu packen und wegzutragen. Und dann hatte man uns bewegliche Schienen vor die Häuser gelegt und da kamen dann die Trümmerloren, die fuhren dann dahin, um das ganze Müll und das alles abzutransportieren.
In Berlin waren die Trümmerfrauen zwar ein Phänomen, aber kein Massenphänomen, so Leonie Treber. Der Höchststand war im Frühjahr 1946 erreicht. 26.000 Frauen arbeiteten zu dieser Zeit in der Trümmerräumung, gegenüber 500.000 Frauen im arbeitsfähigen Alter. Als Heldinnen wurden die Frauen damals allerdings nicht angesehen.
Das war zum einen keine traditionelle Frauenarbeit, sondern Arbeit auf dem Bau war eine klassische Männerarbeit. Und zum anderen war das eben auch eine Arbeit, die während des Nationalsozialismus hochgradig als Strafarbeit konnotiert war. Da eben während des Zweiten Weltkrieges, eben während des Bombenkrieges, es gab ja eben auch schon während des NS Trümmer in Deutschland zu räumen. Und die Nationalsozialisten hatten da eben ein System etabliert, mit dem Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge diese Trümmer räumten. Und das war durchaus auch was, was in der Gesellschaft präsent war.
Das zerstörte Berlin aufzuräumen war also Strafarbeit für ehemalige Nazis, Zwangsarbeit, um zu überleben, aber auch ein bisschen moralische Verpflichtung und der Wunsch nach einer Zukunft, erinnert sich Helga Sentfelden.
Das war ja selbstverständlich. Wir wollten ja alle wieder in ein möglichst normales Leben und so schnell wie möglich zurück. Und eine gewisse Ordnung und Sauberkeit, wie wir Deutschen das ja möchten.
Deshalb wurde nach dem Krieg dann auch offiziell versucht, ein positives Bild der Trümmerfrauen zu zeichnen. Man kreierte zunächst in Berlin, wo die meisten Trümmerfrauen im Einsatz waren, regelrechte Medienkampagnen, sagt Leonie Treber.
Also da wurde eben von Frauen berichtet, die eben die Ärmel hochkrempeln, die das gerne und freiwillig tun, dass das eben die Trümmerräumung eine sinnhafte Arbeit ist, sozusagen, um wieder aufzubauen. Und diese Bilder und also auch der Begriff der Trümmerfrau waren eben ganz stark mit den Berliner Bauhilfsarbeiterinnen verknüpft. Also arbeitslose Frauen, die von den Arbeitsämtern in Berlin zur Trümmerräumung eingesetzt wurden.
So wie Helga Sentfelden. In Westdeutschland gab es keine großen Imagekampagnen, weil es vergleichsweise wenig Trümmerfrauen gab. In der sowjetischen Besatzungszone und später der DDR forcierte man den Einsatz von Frauen als Freiwillige bei der Trümmerräumung noch bis in die 1960er Jahre und schuf dafür den Begriff der Aufbauhelferin. Eine Aufbauhelferin steht zusammen mit einem männlichen Aufbauhelfer als Bronzedenkmal vor dem Roten Rathaus in Berlin.